möchte noch mit einem Gebet starten. Lieber Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du Wahrheit sprichst, auch in unsere Zeit. Ich möchte dich bitten, dass du unseren Glauben stärkst an deine Wahrheit, an deine Gerechtigkeit. Gib du Gnade zum Reden und zum Hören jetzt auf dein Wort. Amen. Ich möchte mit etwas ganz Weltlichem beginnen. Fußball. Ja, ich weiß, Deutschland ist raus, ist kein schönes Thema. Und trotzdem verfolgen der eine oder andere die Weltmeisterschaft. Und beim Fußball gibt es ja immer einen Mann, oder eigentlich sind es ein paar mehr, aber vor allem einen, den Schiri. Und der hat einen Job, nämlich für Gerechtigkeit auf dem Feld zu sorgen. Und das ist nicht leicht. Wer heute eine Nachtschicht gemacht hat oder heute Morgen schon geschaut hat, gestern Abend wurde jemand, oder heute Nacht wurde jemand mit Gelb-Rot dann vom Platz gestellt. Und es gab viele Diskussionen darüber. Aber es gibt ja verschiedene Perspektiven inzwischen. Und wenn man genau hinschaut, war es einfach eine Schwalbe. Unsportlich, unfair und eine gerechte Entscheidung. Und trotzdem viel Diskussion. Gerechtigkeit, kein einfaches Thema. Ich habe mal einen tollen Vortrag auch gehört von einem Schiedsrichter, dem Dennis Aitken. Und es ist interessant, er hat den Job eines Schiedsrichters beschrieben, der ist wirklich nicht leicht. Da alles mitzubekommen und eben an der richtigen Stelle hinzuschauen. Und er hat gesagt, Gott hat irgendwas Gutes hier eingerichtet, nämlich, dass der abgebrühteste Profi nicht seine Reaktion im Griff hat. 500 Millisekunden, wenn ich es recht im Kopf habe, nach einem Ereignis folgt eine Reaktion, die, wie gesagt, der abgebrühteste Spieler nicht abschalten kann. Und es ist manchmal einfach dieser Blick zum Schiedsrichter, hat das gesehen. Und damit ist die Entscheidung klar. Also gibt da ganz interessante Fakten der Psychologie auch. Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Es kann manchmal richtig emotional werden. Der Spieler gestern Nacht ist dann mit Tränen vom Platz gegangen. Und es ist gut, wenn Gerechtigkeit Emotionen weckt bei uns. Das ist ein wichtiges Thema. Gerade bei dieser Ungerechtigkeit in der Welt. Aber vielleicht müssen wir gar nicht so weit wegschauen. Vielleicht, wenn du mal zurückdenkst in deinem Leben, was hast du schon für Ungerechtigkeit erlebt? Ja, jetzt sind wir in der letzten Woche vor den Ferien in NRW. Jetzt kommen die Zeugnisse, Schule, Noten. Auch ein ganz großes Thema im Blick auf Gerechtigkeit oder eben Ungerechtigkeit. Ausbildung, Beruf, wahrscheinlich auch nicht anders. Es prägt unser Leben. Ein aktuelles Beispiel, mein Sohn ist heute dabei, ja, der Handwerker im Keller zugange, haben das Fahrrad beschädigt. Man meint in unserer Zeit kein Problem, gibt es eine Versicherung, man reicht das ein, Schaden wird behoben, alles gut. Wir hatten jetzt einen längeren Briefwechsel mit Rechtsanwalt und sieht so aus, als ob wir leer ausgehen. Der Schaden nicht behoben wird. Und ich muss mich schon hier sehr bemühen, um meine Emotionen hier nicht zu zeigen. Wie ist das also mit dieser Gerechtigkeit? Ich möchte sagen, es gibt doch Gerichte für sowas. Ein Anwalt hat mir mal gesagt, vor Gericht gewinnst du oder verlierst du. Gerechtigkeit gibt es dort nicht. Das ist vielleicht sehr deprimierende Sicht. Und man möchte resignieren. Also was machen wir mit diesem Thema? Und das Erste, was ich euch sagen möchte, Jesus versteht uns. Denn wenn es einen gibt, der einen ungerechten Prozess durchlebt hat, als Unschuldiger, dann ist es er. Jesus weiß also genau, wovon wir hier sprechen. Ich habe eine Spruchkarte entdeckt mal in einem Laden, da stand drauf, und dann wird man erwachsen, um festzustellen, dass Gerechtigkeit genauso real ist wie Feen, Einhörner und Zwerge. Ja, das so viel zu dieser frustrierenden Einstellung. Gibt es also noch Hoffnung? Ja, gibt es. Mein Thema endlich Gerechtigkeit. Und den ersten Bibelvers, den ich uns vorstellen möchte, 2. Petrus 3, Vers 13. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir in der Evangelischen Gesellschaft, wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, das Thema Endzeit zu beleuchten. Wir haben ja eine tolle Jahreslosung auch. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Ja, was heißt das eigentlich? Und hier haben wir einen Aspekt, wenn diese Endzeit kommt, neue Himmel, neue Erde, dann wird dort nach seiner Verheißung Gerechtigkeit wohnen. Und ich finde es wichtig, dass diese Hoffnung uns prägt. Also nicht nur im Blick auf das, was mal kommt, dass wir uns darauf freuen, sondern auch, was hat diese Gerechtigkeit, an die wir glauben, die Gott verkörpert, mit unserem Leben, mit unserem Alltag zu tun? Ich möchte kurz von mir noch ein bisschen erzählen. Ich denke, dass ich in meiner Familie mit einem starken Gerechtigkeitsempfinden großgezogen bin. Wir sind eine Familie gewesen oder immer noch, die gerne Gesellschaftsspiele macht. Und auch da, Thema Gerechtigkeit. Mensch, ärgere dich nicht. Bloß nicht mogeln, keine faulen Tricks und dann verlieren lernen. Ganz schwierig für mich. Also, wie lernt man auch als Kind Gerechtigkeit? Gibt da so einen Moment in meiner frühen Kindheit, an den ich mich erinnere, der so mein Gerechtigkeitsempfinden auch erschüttert hat? Und zwar ein ganz harmloses Ereignis. Es war der Geburtstag meines Bruders. Meine Mutter hat Geburtstagskuchen gebacken. Und im Normalfall, wie gesagt, ich habe zwei Geschwister, Gerechtigkeit ein großes Thema. Also immer gucken, jeder bekommt gleich viel. Keiner muss mehr machen wie der andere. Also alle, die Geschwister haben, kennen das. Und dann kam dieser Geburtstag und mein Bruder hat das größere Stück Kuchen bekommen. Und ich habe mich beschwert und meine Mutter hat einfach nur gesagt, du hast heute nicht Geburtstag. Und da hat der Gedanke angefangen, könnte es eine Situation geben, wo es tatsächlich gerecht ist, dass der Bruder das größere Stück Kuchen gibt? Vielleicht eine ganz harmlose, ganz plumpe Situation, aber mit einer sehr ernsten Fragestellung. Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Also ich werde das in dieser Predigt nicht schaffen, da bis in die tiefsten Tiefen einzudringen. Aber ich glaube, wenn du behauptest, ich weiß, was Gerechtigkeit ist, dann hast du dich nie tief mit diesem Thema beschäftigt. Denn so einfach ist es tatsächlich nicht. Wir haben heute Begriffe wie Klimagerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Generationengerechtigkeit und über allem wahrscheinlich auch soziale Gerechtigkeit, was immer für Spannungen sorgt. Und man unterscheidet mindestens drei Ansätze, wie Gerechtigkeit hergestellt werden kann. Das erste ist Leistungsgerechtigkeit. Das heißt, jeder bekommt das, was er verdient. Der zweite Ansatz ist Bedarfsgerechtigkeit. Jeder bekommt das, was er braucht. Und das dritte ist Verteilungsgerechtigkeit. Alle bekommen das Gleiche. Und wahrscheinlich, wenn du nicht viel darüber nachgedacht hast, würdest du sagen, ja, Gerechtigkeit hat irgendwas mit Gleichheit zu tun. Aber da geht es schon los. Gleichheit von was? Gleiche Rechte, gleiche Chancen, gleiches Ergebnis, gleiche Anerkennung. Was bitte soll gleich sein? Und dann werden wir feststellen, Gleichheit allein reicht nicht. Ein Arbeitgeber, der alle seine Angestellten gleich unrecht behandelt, handelt nicht gerecht. Viktor Frankl, vielleicht schon mal gehört von ihm, er sagt, wenn du zwei Menschen gleich behandelst, behandelst du mindestens einen falsch oder eben ungerecht. Ein letzter Aspekt noch zu Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist das, was Partner auf Augenhöhe miteinander vereinbaren. Und das bringt mich zu der Geschichte, zu dem Gleichnis, das Jesus erzählt, das ich mit euch anschauen möchte, um zu verstehen, wie Gott, wie Jesus Christus Gerechtigkeit versteht. Welche Gerechtigkeit wird denn dort wohnen in Ewigkeit? Und ich möchte euch mit hineinnehmen, in Matthäus 20, 1 bis 16. Und ich lese uns einmal dieses Gleichnis komplett vor. Das ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Wer möchte, kann mitlesen. Matthäus 20, Vers 1 bis 16. Ich lese nach der Guten Nachricht Bibel. Wenn Gott sein Werk vollenden wird, wird es sein wie bei einem Weinbergbesitzer, der früh am Morgen auf dem Marktplatz ging, um Leute zu finden und für die Arbeit in seinem Weinberg anzustellen. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Silberstück. Dann schickte er sie in den Weinberg. Um 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch ein paar Männer arbeitslos herumstehen. Er sagte auch zu ihnen, ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, ich will euch angemessen bezahlen. Und sie gingen hin. Genauso machte er es mittags und gegen 3 Uhr. Selbst als er um 5 Uhr das letzte Mal zum Marktplatz ging, fand er noch einige herumstehen und sagte zu ihnen, warum tut ihr den ganzen Tag nichts? Sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er, geht auch ihr noch hin und arbeitet in meinem Weinberg. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Leute zusammen und zahl allen ihren Lohn. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind und höre bei den ersten auf. Die Männer, die erst um 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und jeder bekam ein Silberstück. Als nun die an der Reihe waren, die ganz früh angefangen hatten, dachten sie, sie würden entsprechend besser bezahlt. Aber auch sie bekamen jeder ein Silberstück. Da murrten sie über den Weinbergbesitzer und sagten, diese da, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde lang gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag über in der Hitze geschuftet. Da sagte der Weinbergbesitzer zu einem von ihnen, mein Lieber, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf ein Silberstück geeinigt? Das hast du bekommen und nun geh. Ich will nun einmal diesen Letzten hier genauso viel geben wie dir. Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Jesus schloss, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Bevor ich jetzt nochmal Kapitel 20 anschaue, lass uns Kapitel 19, den letzten Vers, anschauen. Da heißt es nämlich, aber viele, die jetzt vorne sind, werden dann am Schluss stehen und viele, die jetzt die Letzten sind, werden schließlich die Ersten sein. Es geht um das Blick auf das Ende. Die Frage, die hier die Jünger stellen, das ist der Ausgangspunkt für dieses Gleichnis, ist, was haben wir davon, dass wir dir nachfolgen? Was habe ich davon, dass ich Sonntagmorgen nicht ausschlafe und Gemeinde besuche? Was habe ich davon, dass ich die rechte Backe, linke Backe hinhalte? Was habe ich davon, wenn ich gerecht leben will und vielleicht nicht auch mal 5 gerade sein lassen? Was habe ich davon? Dieses Vers, Vers 30 im Kapitel davor, ist fast dasselbe wie am Ende des Gleichnisses. Und es bildet wie so einen Rahmen um dieses Gleichnis. Das heißt, es geht um dieses Thema. Bevor wir uns aber dieses Fazit genauer anschauen, gehen wir in dieses Gleichnis. Das Gleichnis gliedert sich so ein bisschen, da wird das Setting aufgebaut, die Kulisse. Wir hören von einem Vorgehen des Weinbergsbesitzers. Es gibt eine gute und eine böse Überraschung und dann das Thema Gerechtigkeit und zum Schluss die Moral der Geschichte. Lasst uns das Setting mal anschauen, die Kulisse sozusagen, wo das hier spielt. Wenn Gott sein Werk vollendet, fängt schon an, wird es sein wie bei einem Weinbergbesitzer, der früh am Morgen einige Leute für die Arbeit in seinem Weinberg anstellte. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Silberstück. Dann schickte er sie in den Weinberg. Wenn Gott sein Werk vollendet, oder andere Übersetzung, im Himmelreich. Also es scheint so, als ob hier am Anfang schon gesagt wird, Gerechtigkeit, das ist was, was wir hier nicht in seiner Vollkommenheit erleben werden. Das wird es tatsächlich erst geben, wenn alles vollendet ist, wenn das Himmelreich, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Lest mal Offenbarung 21, der Himmel kommt auf die Erde. Was dürfen wir hoffen, was dürfen wir erwarten? Dazu muss ich Gerechtigkeit verstehen. Es geht hier um eine Szene im Nahen Osten, wahrscheinlich ländliche Gegend, keine Autos, schöne Hügel, schöne Weinberge. Und wir haben dort einen Weinbergbesitzer. Und der, wie es sich für einen geschäftstüchtigen Mann gehört, geht morgens um 5 Uhr, um 6 Uhr auf den Marktplatz, das Arbeitsamt sozusagen, und er sammelt kurzfristig Erntehilfe für seine reiche Traubenernte. Und er einigt sich mit diesen Arbeitern für den üblichen Tageslohn ein Silberstück. Ein Silberstück, also das, was man zum Leben braucht. Ein guter, ein üblicher Tageslohn. Es wird schnell klar, der Weinbergbesitzer ist Gott. Der Weinberg im Alten Testament steht häufig für Israel, im Neuen Testament dann für die Gemeinde, für uns. Das war ja auch die Frage der Jünger. Was haben wir davon? Was ist der Lohn? Und die Arbeiter sind deswegen wir, die Nachfolger, die Gläubigen. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir verstehen, was ein Tagelöhner ist, weil das ist bei uns nicht mehr so üblich. Ein Tagelöhner, das sind Menschen, die damals darauf angewiesen waren, dass sie eben morgens auf dem Marktplatz mitgenommen wurden und Arbeit bekamen. Und am Abend den eben entsprechenden Tageslohn. Davon lebten sie. Von jedem Tag für Tag in den Mund. Und wir müssen wissen, es gab eben noch nicht so etwas wie ein ausgeklügeltes Sozialsystem, das hier in Notfällen unterstützte. Ich möchte euch einladen, in diesem Gleichnis nicht zu viel nach Details Ausschau zu halten. Was bedeutet das Silberstück? Es ist einfach ein üblicher, ein gerechter, ein guter Tageslohn. Schauen wir uns das Vorgehen an, ein etwas seltsames Vorgehen dieses Weinbergbesitzers. Um 9 Uhr geht er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch ein paar Männer arbeitslos herumstehen. Er sagt auch zu ihnen, ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, ich will euch angemessen bezahlen. Und sie gingen hin, genauso machte er es mittags und gegen 3 Uhr. Selbst als er um 5 Uhr das letzte Mal zum Marktplatz ging, fand er noch einige herumstehen und sagt zu ihnen, warum tut ihr den ganzen Tag nichts? Und sie antworten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er, geht auch ihr noch hin und arbeitet in meinem Weinberg. Wie gesagt, es ist ein Gleichnis. Also man darf erwarten, dass sich hier beim Zuhörer so ein bisschen auch die Spannung zuspitzt. Sonst könnte man sagen, es ist ein bisschen planlos, dieser Weinbergbesitzer. Warum nimmt er nicht morgens gleich die ganze Schwungleute mit? Warum macht er das über den Tag verteilt? Aber es hat seinen Sinn. Und der Sinn ist Vers 4, nämlich dort sagt er nicht mehr, sie bekommen ein Silberstück, sondern er sagt, ihr bekommt einen angemessenen, wenn man wörtlich schaut, ihr bekommt einen gerechten Lohn. Damit ist die Frage des Gleichnisses thematisiert. Was ist der gerechte Lohn am Ende des Tages? Es geht so weiter, also mittags um 3 Uhr, um 5 Uhr zum letzten Mal trifft er Leute und sagt, warum steht ihr hier den ganzen Tag rum und tut nichts? Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Manchmal, wir hören das, wir lesen das, wir sehen Dinge in dieser Welt und wir machen uns unsere Gedanken und denken, das sind die Faulen. Das sind die, die nicht früh morgens aus dem Bett gekommen sind. Der Weinbergbesitzer stellt diese Frage und die Antwort ist, weil uns niemand eingestellt hat. Nicht, weil wir nicht aufgestanden sind, nicht, weil wir nicht arbeiten wollen. Nein, uns hat keiner eingestellt. Und vielleicht hast du dich mal gefragt, warum eigentlich? Und es steht hier nicht, ich weiß, ich spekuliere jetzt ein bisschen. Aber ich stelle mir vor, du gehst als Weinbergbesitzer auf morgens auf diesem Marktplatz und du weißt, heute knallt die Sonne und heute brauche ich Arbeiter, die nicht nach einer Stunde zusammenbrechen. Und dann steht da so ein Typ, so ein Schrank, gesund, kräftig, den nehme ich. Und daneben einer, der wahrscheinlich vielleicht schon kurz vor Rente, da gab es damals nicht, aber ja, vielleicht krank, vielleicht schwach und der wird nicht mitgenommen. Und ich erinnere uns nochmal, was hat es für Folgen, wenn du mitgenommen wirst oder nicht mitgenommen wirst? Wenn du Arbeit bekommst oder eben keine Arbeit bekommst. Und wir merken, hier steht wirklich eine große Frage im Raum nach Gerechtigkeit. Und so kommt Jesus auch schnell zu diesem Punkt, zu der guten Überraschung. Am Abend sagt der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Leute zusammen und zahl allen ihren Lohn. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst um 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und jeder bekam ein Silberstück. Der Weinbergbesitzer hält sich ganz an das, was das Gesetz vorschreibt, dass nämlich pünktlich abends 6 Uhr der Tageslohn ausgezahlt wird. Und wieder etwas ungewöhnlicher, beginnt bei den Letzten. Die haben gerade mal eine Stunde gearbeitet. Und hier wird die Frage beantwortet, Vers 4, was ist ein gerechter Lohn? Was ist ein angemessener Lohn? Jeder erhält ein ganzes Silberstück. Nicht nur ein Zwölftel. Sie haben ja nur ein Zwölftel des Tages gearbeitet. Die müssen keine Überstunden schuften bis in den späten Abend, in die Nacht hinein. Nein, eine Stunde Arbeit, ein ganzes Silberstück. Ich möchte kurz einladen, mal vorzustellen, dieser Arbeiter, er kommt zu Hause, seine Frau steht gerade am Herd, macht das Abendessen, vielleicht tollen die Kinder rum. Und Schatz, wie war's? Ich habe um 5 Arbeit bekommen. Und ich sehe, wie der Mann gerade noch im Kopf einzieht, weil die Frau schon mit dem Kochlöffel ausholt und sagt, du tauge nichts. Wie soll ich morgen Essen für die ganze Familie kaufen? Wovon sollen wir morgen leben? Und der Mann richtet sich auf und grinst sie richtig breit an und zieht ein Silberstück aus der Tasche. Und der Frau fällt der Kochlöffel aus der Hand. Sie versteht die Welt nicht mehr. Und der Mann erzählt ihr, wie es zuging, dass er erst um 5 Uhr vom Marktplatz mitgenommen wurde, eine Stunde gearbeitet hat und dann vom Weinbergbesitzer ein Silberstück bekommen hat. Und ich verspreche euch eins, an diesem Abend geht's richtig emotional zu in diesem Haus. Dort wird der Weinbergbesitzer gefeiert. Da wird nochmal eine Flasche Wein aufgemacht. Weil das, was da passiert ist, ist nicht normal. Schön wäre es, wenn hier die Geschichte enden würde, mit dieser guten Überraschung. Aber was für den einen gut ist, scheint für die anderen eine böse Überraschung. Als nun die anderen an die Reihe kamen, die ganz früh angefangen hatten, dachten sie, sie würden entsprechend besser bezahlt. Aber auch sie bekamen jeder ein Silberstück. Da schimpften sie über den Besitzer und sagten, die anderen, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde lang gearbeitet. Und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag in der Hitze geschuftet. Also die Freude bei den Arbeitern, die ist nur von kurzer Dauer, nämlich als die, die schon morgens angefangen haben zu arbeiten, feststellen, wir bekommen auch nur ein Silberstück. Und ich weiß nicht, ob ihr mal drüber nachgedacht habt, aber Menschen, egal wo sie leben auf dieser Welt, egal in welcher Kultur sie groß geworden sind, jeder Mensch hat ein angeborenes Empfinden für Gerechtigkeit. Ich möchte uns nochmal diesen Satz in Erinnerung rufen von Viktor Frankl, wenn du 2 Menschen gleich behandelst, behandelst du mindestens einen falsch, einen ungerecht. Und ich möchte einfach aussprechen, was wir uns als Christen manchmal nicht mehr trauen, aber was das normale Empfinden ist, wenn wir diese Geschichte hören, und das ging den Zuhörern, denke ich, nicht anders damals von Jesus, und die sagen, das ist unfair. Das ist doch nicht gerecht. Das ist nicht richtig hier. Und ich finde es auch immer richtig und gut, dass wir unsere Empfindungen gegenüber Gott aussprechen. Ich empfinde das nicht gerecht. Und Jesus, oder hier der Weinbergbesitzer, er lässt sich auf dieses Gespräch ein und er sagt, okay, das ist dein Empfinden, es ist nicht gerecht, aber lass uns mal schauen, wie sieht es mit Argumenten aus? Was hast du vorzuweisen? Und hier löst sich das Thema auf. Da sagt der Weinbergbesitzer zu einem von ihnen, mein Lieber, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf ein Silberstück geeinigt? Das hast du bekommen und nun geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Man hat so das Gefühl, der Weinbergbesitzer, er bleibt freundlich, obwohl ja die Arbeitgeber, können wir uns vorstellen, wahrscheinlich emotional und lautstark gegen ihn vorgehen. Sie schimpfen über ihn. Er bleibt freundlich, vielleicht distanziert, aber er sagt, den Lohn, den du bekommen hast, den Lohn, den ihr bekommen habt, ist nicht ungerecht. Erstens, es ist genau das, was wir abgemacht haben. Wenn du sie gefragt hättest, am Morgen, was möchtest du am Abend mit nach Hause nehmen? Dann hätten sie gesagt, ein Silberstück wäre ein guter, angemessener Arbeitslohn. Und als der Weinbergbesitzer kam und jedem dieses eine Silberstück angeboten hat, Hand drauf, Einschlag, wir gehen arbeiten. Und mehr noch, und zweites, auch die Arbeiter, die morgens gearbeitet haben, sie bekommen, was sie brauchen. Sie bekommen das, was sie zum Leben brauchen, was ein Tagelöhner braucht, was eine Familie braucht, um auch am nächsten Tag Essen, Kleidung zu kaufen. Aus welchem Grund beschimpft dieser Arbeiter den Weinbergbesitzer? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt eine Anleitung zum Unglücklichsein. Wenn du unglücklich sein willst, vergleich dich mit anderen. Und genau daran liegt das Problem. Der Arbeiter morgens von 6 vergleicht sich mit denen, die erst um 5 Uhr angefangen haben. Und plötzlich scheint es ihm nicht mehr gerecht. Aber wir merken, es ist keine Frage der Gerechtigkeit, oder doch? Der Weinbergbesitzer platziert hier seinen zentralen Gedanken. Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Ich weiß nicht, ob ihr euch mal gefragt habt, ob ihr mit dem, was ihr besitzt, machen dürft, was ihr wollt. Darfst du mit deinem Eigentum machen, was du willst? Ja? Jein? Nein? Es gibt eine Redewendung, die sagt, Eigentum oder besser Reichtum verpflichtet. Also es ist nicht so. Also natürlich, es gehört dir, du kannst machen, was du willst. Wir reden nicht mehr auf der Ebene von Gesetz, sondern jetzt geht es um die innere Verpflichtung. Reichtum verpflichtet. Mit dem, was du hast, wenn du in diese Welt guckst, was andere vielleicht nicht haben, entsteht eine innere Verpflichtung. Wozu? Gutes zu tun. Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19, ermahne die, die im Sinn dieser Welt reich sind. Und ich vermute, dass die meisten von uns dazugehören. Nicht überheblich zu werden, sie sollen ihr Vertrauen nicht auf so etwas Unsicheres wie den Reichtum setzen. Vielmehr sollen sie auf Gott vertrauen, der uns alles reichlich gibt, was wir zum Leben brauchen. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Reichtum gerne mit anderen teilen, wenn sie an guten Taten reich werden. Schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft, damit sie das wirkliche Leben gewinnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir hätten es manchmal so 1, 2, 3, was wir genau machen sollen. Aber es steht hier leider nicht. Ich bin Schwabe, das hört man wahrscheinlich auch. Schwabe heißt ja immer, sie sind geizig oder sparsam. Könnt ihr jetzt interpretieren, wie ihr wollt. Aber mit dem, was man hat, verantwortungsvoll vor Gott und Menschen umzugehen, ist nicht leicht. Und es gibt auch Untersuchungen, die uns sagen, dass wir uns am ehesten mit denen vergleichen, die um uns herum sind. Arbeitskollegen, Nachbarn. Was hat der für ein Auto vorm Haus stehen? Was verdient mein Arbeitskollege? Und das ist tatsächlich der Maßstab, nach dem wir entscheiden, ob wir zufrieden sind oder nicht. Aber wahrscheinlich im Blick auf die Welt können wir sagen, wir verdienen mehr als viele, viele Menschen überhaupt. Wir sind also reich. Und Reichtum verpflichtet, Gutes zu tun. Und das ist genau, was der Weinbergbesitzer hier tut. Mit seinem Besitz tut er Gutes. Und deswegen heißt das zweite Argument, oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Wörtlich steht hier, schaust du deshalb so böse drein, weil ich gütig bin? Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass das Begriffsfeld Gerechtigkeit gerade im Alten Testament etwas ist, was Gott per se auszeichnet. Kommt über 500 Mal im Alten Testament vor, ist wie so der rote Faden und es ist ein wesentlicher Aspekt von Gottes Wesen. Weil Gott gerecht ist, sollen auch wir Menschen als seine Abbilder gerecht handeln, gerecht sein. Und Gottes Gerechtigkeit, das erschüttert uns vielleicht, ist immer parteiisch. Es ist keine Gleichbehandlung. Gott ergreift Partei. Und zwar für wen? Es ist das Eintreten für Schwache, für Unterdrückte und für Arme. Gottes Gerechtigkeit ist also mehr als jedem das Gleiche. Gott setzt hier Prioritäten. Noch ein Gedanke. Ist es meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Das ist immer so ein, ja, auch ein Widerspruch in unserem Kopf, wenn wir über Gottes Gerechtigkeit im Verhältnis zu seiner Güte nachdenken. Irgendwie kriegen wir das nicht zusammen. Entweder Gott muss gerecht sein, dann muss er zu allen gleich gut sein. Oder Gott ist gütig, aber dann kümmert er sich um die Armen und dann ist er nicht mehr gerecht. Also wie kann Gott gut und gerecht gleichzeitig sein? Ich kann euch das heute hier nicht auf die Schnelle auflösen, aber die Bibel macht keinen Widerspruch daraus. Sie sagt, Gott ist vollkommen gerecht und Gott ist vollkommen gut, vollkommen gütig. Und das setzt auch voraus, dass Gott die Freiheit hat, mit dem, was er hat, zu tun, was er will. Ich weiß nicht, ob wir darüber auch schon mal gestolpert sind, über diese Aussagen, als Mose Gott sehen möchte. 2. Mose 33 offenbart sich Gott Mose und er geht an ihm vorüber und sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dem erbarme ich mich. Und Paulus greift das auf, Römer 9, Vers 15 folgende. Er sagt ja zu Mose, es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Es kommt also nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen. Und ich sage euch ganz ehrlich, wer über die Verse nicht stolpert und nicht nochmal völlig auch ins Strauchen kommt, im Blick auf Gerechtigkeit und Güte, der hat noch nicht verstanden, wie viel Gott über uns Menschen steht und inwieweit unser Empfinden nicht heranreicht an die Wirklichkeit dessen, was Gerechtigkeit und Güte ausmacht. Was wir verstehen müssen, ist, dass jeder Lohn, den Gott gibt, Gnadenlohn aus seiner Güte ist. Wir haben kein Anrecht auf Güte. Ja, das ist nichts, was wir uns verdient haben, sondern das ist etwas, was uns geschenkt ist. Vielleicht kann man es ein bisschen verstehen nochmal, wenn man sich diese Arbeiter anguckt, die morgens auf diesem Marktplatz stehen. Welches Recht hast du, dass du morgens um 6 Uhr mitgenommen wirst und Arbeit bekommst? Vielleicht bist du morgen der, der erst um 5 Uhr mitgenommen wird. Ich weiß, das ist schwierig, aber im Grunde genommen ist es genau die Argumentation, wo Paulus sagt, 1. Korinther 4, Vers 7, Und was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hast? Was haben wir alles empfangen? Ich glaube, wir müssen erst wieder drüber nachdenken, was habe ich eigentlich von Gott alles bekommen? Gesundheit, Stärke, mein Leben, die Familie, in der ich vielleicht groß werden dürfte, das Land, in dem ich geboren bin, ich habe keinen Einfluss darauf. Das bringt mich zum Fazit. Was ist die Moral von dieser Geschichte? Was sollen wir lernen? Jesus schloss, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Ich finde es manchmal hilfreich, so ein Gleichnis zu lesen und sich in die Akteure hineinzuversetzen. Lies dieses Gleichnis und tu einen Moment mal so, wie wenn du der bist, der morgens um 6 Uhr in den Weinberg mitgenommen wird als Arbeiter. Lies es mal in dieser Ich-Perspektive. Ja? Ich werde morgens mitgenommen in den Arbeit, ich arbeite und abends kriege ich mein Silberstück. Und wie reagierst du? Und dann liest das Gleichnis nochmal und liest es in der Ich-Perspektive und setzt dich hinein in den Arbeiter, der erst um 5 Uhr mitgenommen wird. Und dann frag dich, und das ist nämlich genau das Thema hier, gehörst du zu denen, die über Gott feiern, über den Weinbergbesitzer feiern, über seine Güte? Oder gehörst du zu denen, die schimpfen, murren, sich beschweren über Gottes falsche Gerechtigkeit? Und wo kommt das her? Was ist dein Fazit, deine Erkenntnis? Ich glaube, der Punkt ist der, dass wir alle nach Gerechtigkeit schreien, wenn wir die sind, die Ungerechtigkeit leiden. Ich lade euch ein, nochmal einen Perspektivwechsel zu machen. Schreien wir auch nach Gerechtigkeit, wenn wir wissen, dass wir für Unrecht verantwortlich sind? Wenn du keine Situation vor Augen hast, in der du Unrecht gehandelt hast, empfehle ich dir stark, heute Nachmittag mal eine ruhige Stunde einzulegen. Ich brauche nicht lang. Ich weiß das. Ich glaube, das gehört zu unserem Menschsein. Je länger du lebst, umso mehr wirst du schuldig an deinen Mitmenschen. Und das Traurige ist manchmal sogar an denen, die in deinem nächsten Umfeld sind, an deiner Familie, an deinen Kindern, an deinen Eltern, an deinen Freunden, Arbeitskollegen. Schreien wir dann auch nach Gerechtigkeit? Oder haben wir verstanden, dass wir auf Güte, auf Gnade angewiesen sind? Wir warten aber auf einen Himmel und eine Erde nach seiner Verheißung, in der Gerechtigkeit wohnt. Andere Übersetzung ist auch, in der es kein Unrecht mehr gibt, weil Gottes Wille regiert. Will ich, dass Gottes Wille regiert? Will ich Gottes Gerechtigkeit? Jemand hat mal gesagt, die schlechteste, die schlimmste, die schrecklichste Nachricht, der guten Nachricht der Bibel ist, Gott ist gerecht und wir nicht. Was mache ich damit? Gott ist gerecht, vollkommen gerecht. Und wenn er eine Zukunft, eine Welt schaffen wird, in der Gerechtigkeit will, dann hat dort Ungerechtigkeit keinen Platz. Was mache ich also, wenn ich feststelle, dass auch ich ungerecht bin? Und deswegen der Blick auf das Ende, der Blick auf Gottes Reich, auf Gottes Wirklichkeit, er stellt unsere Motive auf den Prüfstand. Er stellt unser Verständnis von Gottes Gnade und Güte heraus. Und nochmals die Frage ist, sind wir die, die feiern oder die, die schimpfen? Nach welchem Maßstab willst du einmal von Gott gerichtet werden? Wenn es einen Ort gibt, der die Ungerechtigkeit dieser Welt verkörpert wie kein anderer, so bin ich eingestiegen, dann ist es das Kreuz von Golgatha. Dort hing ein Unschuldiger ohne Sünde, ohne Ungerechtigkeit und wurde als Verbrecher hingerichtet, unschuldig, zu Unrecht, zum Tode verurteilt. Und gleichzeitig, wenn ich dich frage, gibt es einen Ort, der die Gerechtigkeit verkörpert wie keinen anderen Ort auf dieser Welt? Auch dann würde ich auf das Kreuz von Golgatha verweisen. Paulus sagt in Römer 3,25, ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Damit hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt, nachdem er die früheren Verfehlungen der Menschen ungestraft hingehen ließ. Wie kann Gott gerecht sein und Schuld vergeben? Weil er die Schuld selbst in seinem Sohn an Golgatha getragen hat. Das Kreuz steht für Gottes Gerechtigkeit. Der Gerechte stirbt für die Ungerechten, damit wir Leben in Fülle haben, damit wir das haben, was wir wirklich brauchen. An der Stelle bete ich gerne das Vaterunser, aber wir haben es schon gebetet und ich möchte euch nur diesen Hinweis geben. Schaut nochmal, das ist ein Gerechtigkeitsgebet. Das ist nämlich ein Gebet, dass Gottes Wille geschieht. Es ist ein Gebet, wo das zum Thema ist, was wir wirklich brauchen. Und ja, da gehört das tägliche Brot dazu. Aber da gehört auch dazu, vergib uns unsere Schuld. Und es gehört auch dazu, erlöse uns von dem Bösen. Das ist, was wir wirklich brauchen. Und wenn wir das bekommen, und das ist uns verheißen, dann glauben wir an eine Zukunft, in der Gerechtigkeit wohnt. Und ich sage euch ganz ehrlich, es gibt Menschen, die am Glauben irre werden und am Glauben verzweifeln, weil wir das nicht genug herausstellen. Am Ende wird es Gerechtigkeit geben. Und diese Gerechtigkeit, da ist die Frage, was du ins Feld führen wirst. Auf was willst du dich verlassen? Auf deine gerechten Taten oder auf die Güte des Weinbergsbesitzes? Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, möchte ich bitten, dass du uns ganz neu vor Augen führst, wer du bist, wie du bist. Dass wir dich besser kennenlernen, dass wir den Vater besser kennenlernen. Dass wir auch das, woran wir zu knabbern haben, wie an der Gerechtigkeit, an der Güte, an der Gnade, dass wir es trotzdem besser verstehen. Und dann wünsche ich mir, dass wir uns freuen an dir. Freuen, wie die Arbeiter, die um 5 Uhr erst in den Weinberg gegangen sind. Ich möchte dich herzlich bitten, dass wir auch eine neue Leidenschaft, einen neuen Hunger bekommen nach Gerechtigkeit und dass wir leben als deine Ebenbilder, dass wir leben, um deine Gerechtigkeit in dieser Welt schon zu verkörpern, dass wir anfangen, nach dieser Gerechtigkeit zu leben und auch nach dieser Güte. Ich möchte dich bitten, dass du uns verwandelst in dein Bild, dass du uns veränderst durch deine Gnade und dass du in dieser Welt einen Vorgeschmack gibst auf das, was kommt, was wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Und diese Zukunft, in der Gerechtigkeit wohnt, das wird ein Geschenk deiner Güte sein. Und es wird auch eine Welt sein, in der du wirklich Gerechtigkeit herstellst. Und ich danke dir auch, dass wir es dir überlassen dürfen, der alles kennt, der alles weiß und der gute Gedanken hat, der absolut gerecht und absolut gut ist. Amen.